sei mit euch und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen heutigen Sonntag vorgesehene Predigttext steht im Matthäusevangelium im Kapitel 17. Es ist die Geschichte von der Verklärung unseres Herrn Jesus Christus. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, bist du? Willst du, so will ich dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dieses heilige und wunderbare Evangelium jetzt für diesen Sonntag für unser Leben schenkst. Es ist dein heiliges und lebendiges Wort, durch das du jetzt zu uns sprichst, Herr. Wir wollen dich bitten für die Auslegung dieses deines Wortes, dass du sie segnen wollest, auf dass wir das genau verstehen und hören und annehmen können für unser Leben, was du uns ganz speziell zu sagen hast. Herr, und so segne du nun selber reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ganz viele Möglichkeiten, über diesen Predigttext zu predigen. Man kann ganz unterschiedliche Motive in den Mittelpunkt stellen. Man kann sprechen über dieses auf den Berg hinaufgehen und wieder herabsteigen. Man kann sprechen über diese wundersame Erscheinung der Verklärung. Man kann sprechen über diese Dreierkonstellation Elia, Mose, Jesus. Man kann bei den Jüngern ansetzen, man kann so vieles aus diesem wunderbaren Text sich schenken lassen. Ich möchte heute eines tun. Ich möchte das tun, wovon ich zu Beginn dieses Gottesdienstes gesprochen habe. Ich möchte Jesus treiben. Ich möchte dafür sorgen, dass sie neu erkennen, wie wunderbar und großartig unser Herr Jesus Christus ist. Ganz gleich, ob sie schon viele Jahrzehnte wissen und ob sie gar noch nicht wissen, was für ein wunderbarer Herr unser Jesus Christus ist. Aber das soll diese Predigt leisten. Sie soll Jesus Christus für uns. Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie alleine auf einen hohen Berg. Die Jünger werden geführt auf diesen Berg. Die finden den Weg nicht alleine. Diesen Weg hin zu dieser ganz wunderbaren Gottesbegegnung. Dazu brauchen sie die Führung unseres Herrn Jesus Christus. Und er führt sie. Er ist der Stern, der uns Orientierung gibt. Wir haben es eben gesungen. Der Führer, dem wir trauen. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann ist das genau die Grundlage unseres Lebens, dass wir seine Nachfolger sind, wie die Jünger, und uns führen lassen. hütet seine Schafe. Er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. So heißt es schon im Alten Testament. Der Herr führt. Jesus führt. Und diese Führung, die habe ich nötig und die habt ihr nötig. Weil in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, da gibt es ganz viele Wege, die gehen in die Irre. Jesus sagt mal in der Bergpredigt im 7. Kapitel, der Weg in die Verdammnis, der ist breit, der ist ganz breit und weit. Auf dem gehen ganz viele. Und die Menschen denken dann, das ist der richtige Weg, der des Erfolges, dem, wo man dem Sparbuch gehorcht, wo man fleißig ist und all diese Dinge, aber wo der Widersacher immer wieder alles ganz einfach macht und uns wirklich in die Verdammnis führt. Aber der Weg zum Heil, der ist schmal. Der ist ganz, ganz schmal, sagt Jesus Christus. Und den finden wir nicht alleine. Da müssen wir uns führen lassen durch Jesus Christus und seinen guten Heiligen Geist, der uns durch sein Wort leitet. Das tut unser Herr. Das hat er hier getan an den Jüngern und das tut er an uns. Und da sind wir immer wieder gerufen für unser Leben, uns führen zu lassen von Jesus Christus. Wir haben es ja in unserer Geschichte, in unserer deutschen Geschichte erlebt, wie das einem ganzen Volk richtig schlecht gehen kann. Ein ganzer Kontinent, eine ganze Erde ins Verderben läuft, wenn man dem falschen Führer nachläuft. Und nicht dem einzigen Führer, nämlich Jesus Christus, der es verdient, dass man ihm wirklich blindlings folgt. Aber das gilt nicht nur für ein ganzes Volk, das gilt auch für unser Leben. Nur wenn wir die Wegweisung unseres Führers Jesus Christus annehmen, dann kommen wir zum Ziel, dann kommen wir zum Heil. Das gilt auch für unsere Gottesbegegnung. Wir werden nirgends anders Gottesbegegnung haben, als allein, wenn wir uns führen lassen durch Jesus Christus. Die Jünger, diesen dreien hier, wird eine ganz besondere Gottesbegegnung geschenkt, weil sie sich führen lassen, das steht vor dieser Geschichte quasi wie so ein Vorzeichen vor der Klammer, führen lassen auf den Berg. Und auch wir werden keine wirkliche Gottesbegegnung haben, wenn wir uns nicht allein führen lassen von Jesus Christus. Daran leidet unsere deutsche Kirche, die evangelische deutsche Kirche hier im Grunde, dass wir uns nicht mehr führen lassen allein von Jesus Christus. Die Navigationssysteme in unserer deutschen evangelischen Kirche, in der EKD, die haben ganz viele andere Wege auf einmal eingespeichert. Bisschen Buddhismus, bisschen hier Kooperation mit den Muslimen, Abraham, Ökumene, die Juden dürfen nicht missioniert werden, Jesus nur so ein bisschen. Nein, es gibt nur einen, der uns führen kann, Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und von ihm müssen wir uns führen lassen, in allem, was wir sind und haben. Als Kirche, auch als Volk, ein Land, das Jesus nicht nachfolgt, ist im Grunde immer verloren. Und natürlich wir auch ganz persönlich. Wir alle, der Pastor, die Kirchvorsteher, die Gemeindeglieder, jeder muss sich führen lassen von Jesus Christus. Und dieser Jesus führt uns. Und das möchte ich dir als erstes ganz neu als Tipp mitgeben. Für die nächste Woche, für die nächste Zeit. Beginn ruhig jeden Morgen ganz konkret damit, dass wenn du aufgewacht bist, zuerst ein Stoßgebet zum Herrn sendest, dass du sagst, Herr, führe mich an diesem Tag. Führe mich mit meinen Worten, führe mich mit meinen Gedanken und führe mich mit meinen Werken. Das hat man in einer halben Minute gesprochen. Aber wenn man das ernst meint, dann kann der Herr einen ganz anders segnen, als wenn man so einen Tag beginnt, direkt mit den Sorgen, mit den eigenen Gedanken und sonst irgendwas. Das ist das Wichtigste für uns, dass wir uns führen lassen von Jesus. Und Jesus führt uns. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus rührt uns an. Lesen wir Vers 7. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an. Da liegen sie, die Topstars des Glaubens. Ein Johannes und ein Petrus und ein Jakobus, die großen Helden, nicht? Auf der Nase und wissen nicht weiter. Da brauchen sie den Herrn Jesus, der zu ihnen tritt, den sie herangeht, den sie berührt, den dadurch Beistand leistet und ihnen hilft. Die Jünger haben Angst, und das haben sie zu Recht an diesem Punkt. Denn da, wo die Stimme des allmächtigen Gottes ertönt, da vergehen Menschen, da kann kein Mensch verstehen, wenn nicht Jesus Christus da ist und ihn an der Hand hat. Wir, die wir zu Jesus gehören, uns von ihm führen lassen, wir brauchen vor der Stimme Gottes keine Angst zu haben. Aber wehe den Menschen, die ohne die Führung Gottes durchs Leben gehen und eines Tages dann vor vor dem Allmächtigen stehen. Die werden vor dieser Stimme vergehen. Könnt ihr mal nachlesen in der Offenbarung, als die Zornesschalen ausgegossen werden und die Stimme Gottes vom Himmel herabdringt auf diese Erde, was da passiert. Da brauchen wir als Nachfolger Jesu Christi, die sich von ihm führen lassen, keine Angst vorzuhaben. Wir dürfen wissen, wenn wir in Ängsten und Nöten sind, da ist er da und rührt uns an. Er ist uns ganz nah und fasst uns an. Das ist ein Bild, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Elia, von dem ist ja nicht umsonst hier die Rede, der erscheint ja auch auf dem Berg. Elia, 1. Könige 19, der sitzt da unterm Wacholderstrauch, ist am Heulen, ist fix und fertig, will nicht mehr leben. Total depressiv, der große Elia. Da kommt der Engel des Herrn, da steht es wunderbar, und rührt ihn an. Da wird Jesus durch den Engel des Herrn an Elia, rührt ihn an. Oder denken wir an den Jüngling zu Nain, da ist diese Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Da ziehen sie aus Nain raus mit der Trauergesellschaft, das ganze Dorf ist dabei, so sagt diese Bibelstelle. Da kommt Jesus mit den Jüngern vorbei und er sieht das Elend der Mutter. Sie jammerte ihn, so heißt es da. Und da geht er hin und rührt den Sarg an. Jesus rührt den Sarg an. Da wird dem jungen Mann wieder neues Leben geschenkt. Und selbst in der Stunde, wo er verraten wird, Garten Gethsemane, als da der Petrus hingeht, zieht er das Schwert und haut dem hohen Priester, dem Knecht des hohen Priesters, das Ohr ab. Da heißt es dann, dass Jesus hingeht, rührt sein Ohr an und heilt ihn. Jesus ist der Gott, der uns anrührt. Wenn wir dann niederlegen, wenn wir krank sind, wenn wir Angst haben, dann ist er da und rührt uns an. Wenn wir ganz tief unten drin sind und meinen, jetzt ist die letzte Stunde gekommen, dann dürfen wir wissen, Jesus ist da. Jesus ist da und rührt uns an. Und rührt auch dich an. Vielleicht sind ja heute Morgen Menschen unter uns, momentan ganz tief drin sind, die nicht weiter wissen. Da darfst du wissen, der Herr ist da und rührt dich an. Da fragst du vielleicht, wo denn jetzt? Wo rührt er mich denn an? Wie erfahre ich das denn? Nun, gerade durch sein Wort. Jetzt gerade in diesem Moment begegnet er dir. Durch sein Wort. Das, was an den Jüngern hier geschehen ist, das darfst du für dich annehmen. Er rührt auch dich an. Jesus ist bei dir. Er ist gegenwärtig, haben wir eben gesungen. Er ist in diesem Gottesdienst. Er ist hier, in St. Martini jetzt hier. Nicht, weil das so ein tolles Gebäude ist oder wir besondere Christen wären. Nein, weil er es verheißen hat, dass da, wo seine sündigen Nachfolger sich versammeln, in seinem Namen, dass er mitten unter ihnen. Jesus ist jetzt hier. Er rührt dich an. Du darfst gerne nachher nochmal den Psalm 121 lesen. Wird dir das nochmal bestätigt, was der Herr, dein treuer Menschenhüter ist, da rührt er dich an. Da handelt er genauso an dir, wie er es an den Jüngern getan hat. Denn unser Herr Jesus Christus ist ein Gott, der uns immer wieder anrührt. Der uns anrührt in unserer Not und der uns dann zuruft, und das ist das Dritte, der uns dann zuruft, steh auf, steh auf. Hier sind wir auch hier in diesem Vers 7. Steht auf, so sagt Jesus Christus, und fürchtet euch nicht. Steht auf. Auch das ist ein Wort, was der Elia gehört hatte, so 800, 900 Jahre vor diesem Ereignis. Als er unter dem Wacholderbuschen stand, hat er Jesus ihn nicht nur angerührt, sondern genau dieses zweimal zu ihm gesagt durch seinen Engel. Steh auf. Steh auf. Und immer wieder hören wir in der Bibel, dass Jesus diese Worte spricht. Markus 2, da ist der Gelähmte, zu dem sagt er, steh auf und nimm dein Bett und geh umher. Wir lesen es von den Aposteln, Apostelgeschichte 3, da ist Petrus und Jakobus vor dem Tempel. Und da kommt ein Behinderter zu ihnen und bittet sie um Geld. Und sagen sie zu ihm, Gold und Geld haben wir nicht, aber im Namen Jesu Christi sagen wir dir, steh auf und geh umher. Der Mann wird sogleich gesund und steht auf und geht umher. Oder Paulus vor Damaskus, als er da geblendet ist von der Erscheinung Gottes, das Erste, was er hört, steh auf dann, steh auf und geh nach Damaskus. Wie er ist. Das ruft uns Jesus Christus immer wieder zu, dieses Steh auf. Und das kann er rufen wie kein anderer. Er kann rufen, steh auf, weil er der Auferstandene ist. Der Auferstandene kann uns immer wieder, auch in diesem Leben, zum Aufstehen rufen, wenn wir da niederliegen. Der Auferstandene wird uns auch rufen, wenn wir gestorben sind, zum ewigen Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist das Allergrößte und Wunderbarste. Aber die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Auferstandenen, wirkt auch hier in diesem Leben. Wenn wir an Punkte gekommen sind, wo wir nicht weiter wissen, wo wir denken, hier ist alles zu Ende. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft mehr für den nächsten Schritt. Dann ist er da und ruft uns zu, steh auf. Jesus, der Auferstandene, gibt Kraft und Befehl zum Aufstehen. Nicht nur eines Tages nach dem Tod postmortal. Nein, auch hier und jetzt. Das ist der große Vorteil, den wir Christen auch in diesem Leben haben. Wir können weitergehen durch die Kraft des Auferstandenen, können aufstehen, weil wir nicht aus uns selber herausleben. Was sind das für arme Menschen, die Jesus nicht haben, die ihnen nicht die Kraft zum Aufstehen gibt, wenn sie die Niederlagen dieses Lebens erleiden müssen? In der Arbeitslosigkeit, wenn das Kind gestorben ist, wenn die Ehe gescheitert ist, wenn man schwer erkrankt ist. Das kennen wir alle in der einen oder anderen Form. Dass wir solche Niederlagen haben, dass wir da niederlegen. Das ist gut, dass Jesus da ist, dass er ruft, steh auf. Steh auf. Das ruft Jesus dir auch heute zu. Nochmal, gerade und besonders an diejenigen, die momentan da niederliegen. Den ruft er das zu, steh auf. Steh auf, du darfst weitermachen. Steh auf. Und ich weiß, was dann so entgegnet wird, wenn man tief drin ist. Ja, aber, dann ist die Angst vor dem nächsten Schritt, vor der Zukunft, die kommt. Dann ist die Angst da. Die Angst da, die uns wieder gefangen nimmt, vor dem, was hier weltlich so real ist. Und da sagt Jesus im vierten Punkt was zu. Jesus ruft nämlich nicht nur, steh auf dir zu für deine Situation. Nein, Jesus ruft dir auch zu, und das ist das vierte, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. In dieser Welt läuft einer umher, der hat zwei Pauken um seinen Bauch gebunden. Ich spreche mal so ein Bild. Das ist der Widersacher. Zwei Pauken und auf den Trommel der. Das eine ist die Trommel der Angst und das andere ist die Trommel der Sorge. Und da haut der drauf. Und das wird immer lauter und lauter in unserem Leben. Und das nimmt uns gefangen. Und es ist so laut, dass wir immer wieder am Boden liegen und nicht mehr weiter können. Und der Teufel haut mit seinen Trommeln und das wird immer intensiver. Aber wisst ihr, einer haut dem immer wieder seine Pauken kaputt. Der haut ein Loch rein in die Pauken. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und dann ist auf einmal ganz still. Dann ist das weg. Und weil Jesus ist, ist das weg. Das sind die Pauken kaputt, die der Teufel so spielt. Und wie gesagt, diese Angst, die spüren wir ja alle. Das ist ein menschliches Grundphänomen. Elia hatte diese Angst. Er hatte Angst zu sterben, der Einzige zu sein, der noch rechtgläubig war. In dieser Geschichte, da baut er den Wacholderbusch. Oder Petrus, was hat er eine Angst gehabt? Die sind, dass er Jesus verleugnet hat. Das kennen die alle, die großen Stars des Glaubens. Und wir alle kennen auch die Ängste. Jeder von uns, der hier ist, der hat Angst. Jeder. Oder ist ein Soziopath, das heißt, er ist psychisch gestört. Da gibt es eine Krankheit. Aber 99,9% der Menschen, die gesund sind, die haben Angst. Und du hast auch Angst. Vielleicht momentan nicht so groß. Aber du hast schon Angst in deinem Leben gehabt. Es sind immer ganz unterschiedliche Dinge an Ängste. Die sind die Angst zu versagen, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst vor dem Verlust der Wertpapiere, wenn man den DAX anguckt, die Angst vom Fliegen, die Angst um die eigene Gesundheit und die Angst vom Sterben, die Angst um die Kinder und die Enkelkinder. Angst kennen wir alle. Und Jesus weiß, dass wir Angst haben. Er weiß, dass der Widersacher rumläuft und haut auf seinen Pauken, auf der Angst und auf der Sorge, Angst und Sorge. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das kann euch nichts anhaben. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und auch wenn ihr da niederliegt und momentan Angst habt, dürft ihr aufstehen und furchtlos weitergehen. Weil ich diese Welt mit all ihren Dingen überwunden habe, so sagt Jesus Christus. Wisst ihr, wenn wir hören auf diese Trommelschläge des Widersachers, dann wird unser Leben ganz eng und klein. Das deutsche Wort Angst kommt vom lateinischen Angustus, das heißt eng. Das kommt vom Fessel. Dann wird das Leben ganz eng. Das kennen wir. Wenn wir Angst haben, dann sind wir nur noch beherrscht von diesem einen Gedanken. Das macht unser Leben so ganz klein und so ganz bescheiden, so ganz eng. Jesus will so ein Leben nicht für uns. Psalm 31 uns immer wieder eine neue Zukunft auf. Ganz gleich, wie tief wir momentan drin sind. Der Herr eröffnet uns immer wieder eine neue Zukunft, die wir furchtlos an seiner Seite beschreiten dürfen. Alles, was mit Angst zu tun hat, hat mit dem Widersacher zu tun. Und das will Gott, der Herr, will Jesus Christus als unser Schöpfer nicht für unser Leben. Er will ein angstfreies Leben für uns. Und deshalb ruft er uns zu: Fürchte dich nicht. Wenn du momentan in einer Situation bist, wo du Angst hast vor irgendetwas, wo irgendwas Kummer machst, dann darfst du dieses Wort hören. Und übrigens, diesen Psalm 31 empfehle ich dir dann, sein Psalm Davids, der ist total depressiv, aber da merkt man, wie er durch das Hinwenden, durch die Führung Gottes wieder zu einer Angstfreiheit kommt. Wie er ganz befreit wird, wie Gott ihn auf weiten Raum stellt. Dann empfehle ich dir diesen Psalm 31 für die nächste Woche. Wenn du richtig in Angst bist, dann, so sagen die jungen Leute heute, dann zieh dir diesen Psalm 31 nächste Woche richtig rein. Lies ihn dreimal, viermal, lern ihn auswendig, auf dass der Herr dir die Angst nehmen kann durch dieses wunderbare Wort. Denn der will für dich nicht die Angst. Der will nicht, dass der Widersacher mit all seinen fiesen Tritts sich da einholt und dich immer wieder kleiner und enger macht. Der Herr stellt deine Füße auf weiten Raum und er will, dass du ein angstfreies Leben führst. Der Herr ruft dir zu: Fürchte dich nicht. Wenn man das erlebt hat, dass man durch die Führung Jesu Christi, durch sein Anrühren, durch sein Stehaufrufen, durch sein Fürchte dich nicht rufen, ganz neu gesegnet ist, dann entwickelt man eine tiefe Sehnsucht nach immer mehr von diesem Jesus. Da kommen wir zum fünften Punkt. Jesus erzeugt Sehnsucht. Da, wo man wirklich Begegnung mit dem Herrn hat, da wird man abhängig, da will man mehr, da ist man gepackt. Jesus erzeugt Sehnsucht. Das geht in Petrus auch so hier. Vers 4, da lesen wir es hier, als sie wirklich diese Begegnung haben, diese ganz besondere Begegnung am Berg der Verklärung, da will er drei Hütten bauen. Hier ist es gut sein, so sagt er. Der will da bleiben, der will das festhalten, diesen wunderbaren Augenblick. Und das wissen wir, da wo man mit Jesus besondere Erlebnisse hat, das will man festhalten. Da entwickelt man eine Sehnsucht nach mehr von diesem Jesus. Lesen wir auch immer wieder in der Bibel, Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Das ist die Schrei eines total Sehnsüchtigen nach Gott. Wer Gott erlebt hat in seinem Leben, der ist geprägt nach Sehnsucht und nach mehr. Der Durst nach Gott, der hat Hunger nach Jesus, der hat Verlangen, den allmächtigen Gott weiter zu spüren, Sehnsucht bei und an ihm zu bleiben. Und das hat damit zu tun, dass wir Gott lieben sollen. Die Frage des höchsten Gebotes: Was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit all deinen Kräften. Wenn man wirklich etwas liebt, dann gehört die Sehnsucht zur Liebe dazu. Das wissen wir. Wenn man frisch verliebt ist, dann kann man es kaum erwarten, den Geliebten, die Geliebte zu sehen. Oder wenn man Kinder hat, sind kaum aus dem Haus, da sind wieder ein Studienort gefahren, da sehnt man sich schon wieder, dass sie am nächsten Wochenende wiederkommen. Die Sehnsucht gehört zur Liebe dazu. Die Sehnsucht gehört zur Liebe dazu, auch zur Liebe gegenüber Gott. Und wer Jesus wirklich erlebt hat, der hat eine tiefe Sehnsucht danach. Das können wir immer wieder auch in der Kirchengeschichte, auch heute noch entdecken. China, das ist Erweckung. Das sind Menschen, die stehen zum Teil 7-8 Stunden vor den Kirchen, um hineinzukommen, weil die keinen Platz haben, da wo die Kirchen erlaubt sind, in den verschiedenen Kantonen in China. Die stehen da 6-7 Stunden morgens schon an, nicht weil die mich auch genauso lange gerne ausschlafen. Nein, die haben Sehnsucht und Hunger nach Jesus, nach seinem Wort. Da sind die bereit, für 8 Stunden in der Kälte zu stehen und dann eine Stunde Wort Gottes zu hören. Eine Stunde Begegnung mit Jesus zu haben. Das ist Sehnsucht nach Jesus. Ich frage dich mal ganz konkret: Hast du Sehnsucht nach Jesus? Wirklich tief drin? Ich erlebe das bei mir, ich sage das ganz ehrlich, vieles in meinem Glaubensleben ist häufig geprägt von frommer Pflichtübung. Das ist häufig nicht so viel Sehnsucht. Das habe ich nur für mein Leben gemerkt. Als ich diesen Predigtext gelesen habe, da bin ich immer froher und glücklicher geworden über Jesus, was der für mich tut. Das gilt ja nicht nur euch, was ich euch gelesen habe, dass Jesus euch anrührt, dass er euch begegnet, dass er euch zuruft, fürchtet euch nicht, dass er euch zuruft, schreibt. Das tut er mir ja auch. Dieser Text hat neue Sehnsucht in mir geweckt. Aber da habe ich selber für mein Leben nochmal neu gemerkt: Mensch, es gibt so viele Punkte, Mensch, da bin ich so glaubensschwach, da bin ich so arm auch. Aber dieser Text hat neue Sehnsucht in mir geweckt. Da habe ich auch gemerkt: Mensch, ich bin im Glauben immer noch ein ganz ganz großer Anfänger, ganz großen Defizit hier. Nun möchte ich fragen, wie sieht es mit deiner Sehnsucht nach Jesus aus? Ich denke, wir alle, die wir Jesus begegnet sind, die wir erlebt haben, wir wissen, wovon ich spreche. Da gibt es diese wunderbaren Momente, solche Momente wie auf dem Berg, wo man ganz nah bei Jesus ist. Die möchte man eigentlich viel, viel mehr haben. Ich möchte uns Mut machen, dieser Sehnsucht nachzugehen. Einfach Jesus ganz neu mit ins Leben hineinzunehmen und ihm neu im Mittelpunkt stehen zu lassen. Nicht, weil wir es müssen, nein, nein, sondern weil es einfach so wunderbar ist, mit diesem Jesus zu leben. Mit diesem Jesus, der uns führt, mit diesem Jesus, der uns anrührt, mit diesem Jesus, der uns in den schwierigen Lagen unseres Lebens zuruft, steh auf. Mit diesem Jesus, der uns zuruft, fürchte dich nicht. Wenn man das erlebt, dann hat man Sehnsucht nach diesem Jesus. Das wünsche ich mir, wenn ihr nachher rausgeht aus St. Martini, dass ihr sagt, Mensch, ich freue mich schon auf die nächste Begegnung mit Jesus, wenn ich heute Abend in der Bibel lese oder wenn ich nächsten Sonntag hier wieder am Wort bin. Ich freue mich auf Jesus und ich sehne mich nach diesem Jesus Christus, dem Herrn dieser Welt und dem Herrn meines Lebens. Möge dieser Jesus Christus diese Predigt an dir segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.